Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir über Digitalisierung reden, dann müssen wir auch über Cybersecurity reden. Und ich hoffe und bin mir eigentlich auch sicher, dass Ihnen das klar ist. Und wir hatten aus diesem Grund auch immer wieder in der Vergangenheit Folgen aus dem, ich sag mal, Themenkreis Cybersecurity. In der aktuellen Weltlage ist das Thema Cybersecurity, glaube ich, ja wichtiger denn je. Und weil zwischen der heutigen Aufnahme der Folge und der Veröffentlichung, also dem ersten Sendetermin, dann eigentlich doch meistens so ein paar Wochen und nicht nur Stunden liegen, verkneife ich mir das mal jetzt ein aktuelles Beispiel einzufügen, warum Cybersecurity so wichtig ist, weil ich ehrlicherweise befürchte, dass in wenigen Wochen schon wieder was Neues und Schlimmes passiert ist. Deswegen lassen wir das mal, ja, also lassen wir mal das negative Highlight weg, sondern einigen uns darauf, das Thema ist wichtig. Und ich möchte die heutige Folge so ein bisschen dazu nutzen, mal so ein Update zu dem Thema zu machen und einen aktuellen Blick drauf zu werfen. Deswegen geht es heute um Cybersecurity 2026, um neue Prioritäten. Und wir wollen uns unter anderem damit beschäftigen, wie NIS 2 und der Cyber Resilience Act neue Anforderungen in diesem Bereich ja erzeugen und warum das aber auch durchaus sinnvoll ist, dass es da Anforderungen gibt. Und ich konnte einen, wenn Sie schon länger bei uns im Podcast zuhören, altbekannten Gast zu diesem Thema zurückgewinnen. Er war in Folge 71 schon mal da. Damals ging es auch um Cybersecurity, und zwar um das Thema, wie kann ich eigentlich IT-Asset-Management in diesem Kontext nutzen. Heute ist er wieder da und wir machen so ein bisschen diesen breiteren Blick auf. Mein heutiger Gast ist Alexander van der Steeg. Er ist CTO bei NTech Systems und auch einer der Hosts des wunderbaren Podcasts Let's Talk About Tech Baby. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, Alexander, let's talk about Cybersecurity heute. Schön, dass du da bist und ein bisschen Zeit hast.
Vielen lieben Dank, Jan, und Gruß natürlich auch an deine Community, deine Zuhörer. Freue mich auf jeden Fall über den Austausch, ja. Danke.
Ja, du, ich freue mich auch sehr. Bevor wir quasi ein bisschen einen Blick drauf werfen, Cybersecurity, ja, sag doch erstmal ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du so? Was ist auch so deine Tätigkeit, wenn du nicht gerade Podcasts mit mir aufnimmst?
Ja, sehr gern, klar. Also ich bin, wie du schon gesagt hast, der CTO von NTech Systems, bin in dieser ganz, ganz tollen Rolle verantwortlich für die technologische Entwicklung unseres Unternehmens, primär IT Asset Management, was wir in der ersten Folge bei Digital for Leaders ja damals besprochen hatten. Also sprich Inventarverwaltung von der Beschaffung, ne, bis Verwaltung, wie werden die Gegenstände operativ entsprechend gemanagt etc. mit Software, mit Lizenzen, mit Verträgen, also diese ganzen Metadaten an einem Punkt mit unserem Produkt, um einen 360-Grad-Blick in dem Unternehmen natürlich auch gewährleisten zu können. Das ist so unser Grundthema, mit dem wir Geld verdienen, und drumherum beschäftigen wir uns aber, das passt auch daher zum heutigen Thema, viel mit dem Thema der Daten, wie sie weiterverwendet werden können, unter anderem auch zum Thema Cybersecurity, aber auch Compliance, Auditierbarkeit, Kostenmanagement und so weiter. Und dieses Thema Cybersecurity ist gerade, wenn man sich die Thematik NIS 2 und CAA dann anguckt, dann immer sehr, sehr spannend, worüber wir ja heute dann reden werden. Und da schlagen wir rein, und da bin ich auch sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt auf deine Fragen, die reinkommen, und horche dieser.
Ja, sehr gut. Du, dann lass uns doch mal wirklich nochmal ganz basic anfangen, einfach nochmal sozusagen so aus dem, was du auch erlebst mit deinen Kunden, die ja euer Tool auch nutzen, um ja auch Fragestellen der Cybersecurity, ich sag mal, zu beantworten. Aber warum müssen wir uns überhaupt mit Cybersecurity beschäftigen? Ich habe das am Anfang so ein bisschen suffisant gesagt, jeder sollte wissen, warum es wichtig ist, ja. Aber in deinen einfachen Worten, warum ist in einer digitalen Welt ist keine Alternative, sich nicht mit Cybersecurity zu beschäftigen?
Es gibt einen ganz tollen Satz, den fragen mich auch Kunden häufig, ich dann quasi beantworten kann: um dein eigenes Überleben des Unternehmens langfristig zu gewährleisten. Das ist eigentlich die Kernaussage, mit der man das mit reinnehmen kann, ne? Also da gibt es zwei Aspekte dabei. Überleben im Sinne von wirtschaftlich, aber auch aus risiko- und haftungstechnischen Gründen, die heute auch relevant werden bei den beiden Punkten.
Das heißt also, du sagst, das ist keine Alternative. Und dann sind wir da, glaube ich, genau an dem Punkt auch, wo wir in 26 heute eine Gefahrenlage haben, die auch nochmal im Vergleich zu vor einigen Jahren durchaus verschärft ist. Hast du da ein paar Einsichten für uns, worüber wir hier eigentlich reden?
Im Grunde genommen reden wir von dem größten wirtschaftlichen Bedrohungsrisiko. Rein der Bitkom, aber auch andere Wirtschaftsinstitute geben ja auch die Gefahrenlage raus. Ne? BSI wäre so ein Klassiker noch, die besagen, dass es noch nie so kritikal war, ein Unternehmen seine digitalen Services und auch natürlich dann nach außen hin sich zu öffnen, am Markt anzubieten. Das ist als einer der Punkte. Wenn man die Wirtschaftskriminalität, die Schäden in der Volkswirtschaft nur in Deutschland mal betrachtet, dann sind wir da in einem Milliarden Euro Bereich. Das heißt, wenn man 200-300 Milliarden Schadensrisiken ausgeht, ist das nicht ein Kavaliersdelikt. Die grobe Orientierung, die volkswirtschaftliche Leistung von Deutschland liegt etwa bei 4 Billionen Euro. Ne, damit man mal so eine Einordnung bekommt. Also 10% des der Gesamtwirtschaftsleistung von Deutschland wird aktuell verhindert, grob geschätzt, ne, mit Dunkelziffer, laut den Statistikern.
Und das heißt einfach sozusagen ein wahnsinniger wirtschaftlicher Impact, der da ist. Natürlich auch sozusagen einfach eine durchaus steigende Verwundbarkeit, wenn ich immer mehr Prozesse digitalisiere, was ich ja mache, weil mir das all die Vorteile bringt. Ja. Und dann ist es schon so, dass zumindest ich auch in meinem Umfeld wahrnehme, dass so ein bisschen auch so durch die weltpolitische Lage, ohne da jetzt in zu viele Details zu gehen, aber hat sich natürlich auch die Angriffsmenge einfach in Europa massiv erhöht. Ich habe eine Bekannte, die arbeitet bei einem Energieversorger, bei einem lokalen, und die sagt einfach, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, was sie an Angriffen auf ihre Infrastruktur haben, das ist jetzt kritisch, das ist nochmal ein ganz besonderer Bereich, ja, aber das ist einfach nach oben geschnellt, ja, ist das ein Bild, wo du sagst, das ist einfach so, dass da einfach auch jenseits von den rein wirtschaftlichen Interessen auch weitere Interessen die Angriffshäufigkeit und Intensität erhöht haben, ist das auch das, was du siehst?
Ja, yeah. Also die Motivation, wenn man sich Motivationsgründe anschaut für Angriffe, sind die nicht mehr rein dem Schaden orientiert zu betrachten. Das heißt, dass ich grob gelinde gesagt nicht mehr dem Hacker sagen kann, ja, der möchte mich ja nur bestrafen, der möchte vielleicht dann im zweiten Schritt dann nur Lösegeld von mir haben. Mhm. Nein, die Motivation ist auch politisch. Sie ist vielleicht sogar über das Politische hinaus für bestimmte Interessensgruppen von Relevanz. Das heißt, ich habe vielleicht Bevölkerungsgruppen, Nord gegen Südkorea, machen wir mal als Beispiel. Das sind zwar auch zwei unterschiedliche politische Systeme, aber da geht es auch um gesellschaftliche Aspekte. Sind die Szenerien, die Motivationen für die Angreifer größer denn je? Iran-Krieg mal als Beispiel jetzt, ne, wenn man das Ganze mit reinbringt. Da geht es neben einem politischen, auch das Mix von allem, auch um einen Wirtschaftskrieg und am Ende auch darum, um Einfluss zu bekommen. Also das bedingt natürlich diese ganze Motivation. Und das hat Ausstrahlungseffekte in alle möglichen Bereiche, ja? Weil wir ja in einem, ich umklammer das jetzt mal, Jan, du weißt aber, wie ich das meine, digitalem Dorf leben. Ob ich jetzt von einem Hacker in Nordkorea angegriffen werde, von seinem Kinderzimmer aus, oder von einer professionellen Gruppe, die versucht, wirklich Einfluss zu nehmen auf meine Produktionslinie, meine Logistikhallen, wenn er wirklich versucht, da was einzuschleusen, habe ich alle Szenarien, die ich mir nur in irgendeiner Form vorstellen kann.
Ja, und ich glaube, das ist eigentlich das, am Ende des Tages ist es dann auch egal, wie ich angegriffen werde, weil die Probleme sind da, und das heißt, ich muss mich darum kümmern, die Dinge abzusichern. Ja. Und da sind wir jetzt, glaube ich, genau sozusagen bei der zweiten Seite der Medaille. Also auf der einen Seite sozusagen diese Bedrohungslage, die aufgrund dieser Weltsituation, die aufgrund der zunehmenden Digitalisierung einfach riesig ist und einfach diesen gigantischen Schaden hat. Ja. Und dann haben wir ja aber die Seite, dass dagegen was gemacht wird. Und wenn ich da so ein bisschen zurückschaue vor 10, 11 11 Jahren, als wir irgendwie auch bei University for Industry angefangen haben, so unsere ersten E-Learnings rund um Security zu machen, da war das so, ja, alle wussten irgendwie, wahrscheinlich sollte man sich ein bisschen mit beschäftigen. Ich habe schon das Gefühl, dass da so ein bisschen das Verständnis, zumindest bei den Kunden, bei denen ich unterwegs bin, das ist durchaus besser geworden, aber es ist ja auch was passiert auf der regulatorischen Seite und da hatte ich ja schon zwei Themen durchaus auch angesprochen mit NIS 2 und dem Cyber Resilience Act. Kannst du da, bevor wir, glaube ich, auf die beiden mal doppelklicken, mal so ein bisschen so das größere Bild zeichnen, wo stehen wir da mit dem Thema Regulatorik und dem auch in meiner Wahrnehmung ja größeren Augenmerk, das vielleicht, muss man sagen, endlich auf den Themen ist.
Ja, kein Thema. Ein Aspekt noch vielleicht zu dem Angriffsszenario. Die Angriffskosten sind massiv gesunken. Da können wir, wenn du willst, später vielleicht mal drauf eingehen. Ja. Das ist ein ganz großes Thema für die Hacker. Es ist extrem günstig anzugreifen, was die Menge der Angriffe natürlich bedingt. Und auch ein Satz von einigen bekannten Amerikanischen, weil da kommen auch einige der großen Leader her, in dem Cyber-Sec-Bereich, die sagen, du brauchst als Verteidiger nur einen Fall von 1000 zu haben, der durchkommt, der dein Problem wird. Aber als Angreifer brauchst du von 1000 Angriffsszenarien nur einen Erfolg. Mhm. Einfach um diese beiden Fälle mal, diese Szenarien gegenüberzustellen. Das heißt, man hat quasi da millionenfache Unterschiede, wie quasi Verteidigung und Angriff zu bewerten sind. Genau. Die Politik versuchte ja bei NIS 2, da gehen wir als erstes drauf ein, versuchte ja einen Rahmen zu schaffen. Das heißt, es gibt schon, wir haben häufig in der Politik natürlich Diskussionen über, dass Gesetze keine Sicherheit schaffen, aber dass Rahmenwerke vielleicht vorhanden sind oder entsprechende Bereiche halt ja von den Politikern vielleicht dann angekündigt wurden, aber keiner sich dafür interessiert. Grundsätzlich aber ist NIS 2 erst einmal ein Gesetz, das die Motivation hat, folgende Kritikpunkte halt ein bisschen einzudämmen. Das heißt, es gibt generell unzureichende Cyber-Resilienz in den Unternehmen. Vor allem in der EU. Das ist ja ein Gesetz, was primär auf die EU greift, auf Unternehmen, die dort sitzen. Und es gibt gerade bezüglich dieser Resilienz, der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen mit den Themen, die wir kurz angerissen haben, aus dem Aspekt der EU zwischen Mitgliedstaaten, Sektoren, einfach Probleme, die analysiert worden sind. Und dafür wurde ein Gesetzesrahmen geschaffen, der im Dezember 2022, ich sage explizit das Datum, geschaffen wurde. Das heißt, wir reden auch von einem zeitlichen Verlauf, 3,5 Jahre mit Umsetzungsdauer und so weiter, der jetzt auch schon vergangen ist. Per se verpflichtet diese Richtlinie, dass die Staaten selbst eigene Cybersicherheitsstrategien definieren und diese in nationales Recht umwandeln. Diese NIS-2-Grundlage definiert einige Kernpflichten, die Unternehmen und deren Haftbarkeit betreffen. Ich frage jetzt mal andersherum, kennst du einige, bevor ich da quasi jetzt einsteige und mal ein paar Punkte benenne, Kernpflichten, die durch NIS-2 entstehen, die dann gesetzlich manifestiert Pflicht sind?
Ja, also was ich in Diskussionen eben erlebe, was, glaube ich, gerade sich bei den Führungskräften festgesetzt hat, ist ja erstmal sozusagen diese Verantwortung mit der Haftbarkeit, die sich daraus ergibt für die Geschäftsführung. Ja. Und dann das, was ich da sehr stark immer wieder wahrgenommen habe, ist, dass auf einmal dieses Augenmerk auf, wir müssen mal einen gescheite Risikoansatz machen, ja, ist das, wo ich positiv wahrgenommen habe, dass sich was in den Köpfen verändert hat, was in meiner Wahrnehmung sehr stark durch das NIS 2 getrieben wurde.
Ja, trifft schon einige Aspekte sehr, sehr gut. Haftbarkeit bei NIS 2, also man würde jetzt sagen, eigentlich ist ja der Geschäftsführer immer haftbar. Ne, da ist ja, gibt ja dieses Jargon, der Geschäftsführer ist mit einem Bein im Knast in der Regel, er haftet für alles, was es entsprechend gibt. Aber es ist grundsätzlich so, es wird klar festgelegt, wenn gewisse Regularien, die NIS 2 vorgibt, gewisse Dinge, die nicht eingehalten werden, da zählen auch Meldeversäumnisse dazu, nicht reine, dass etwas passiert und dann muss ich bezahlen, nein, auch wirklich Dokumentationsversäumnisse, dass ich dann als Geschäftsführung eines Unternehmens, das im Rahmen dieser Grundlage dann gewisse Kriterien hat, ob es betroffen ist oder nicht, dann eine Haftbarkeit vorliegt. Das heißt, der Geschäftsführer haftet sogar privat. er haftet nicht über deinen Rechtskörper, ne, die GmbH, die AG oder was auch immer, sondern es kann runtergehen bis auf die persönliche Haftbarkeit im Rahmen seines Privatbesitzes.
Also eine ganz andere Art der Verbindlichkeit, die ja eigentlich hier geschaffen wird, um dem Thema eine hinreichende Aufmerksamkeit zu geben. So würde ich das ja interpretieren.
Absolut, hundertprozentig, weil der Hintergrund war ja, es gibt ja, warum heißt das Projekt Gesetz eigentlich NIS 2? Es gab ja schon vorher ein anderes. Ne? Also es gab die erste Netzwerk- und Informationsrichtlinie. Da gab es auch ähnlich strukturelle Themen, Verpflichtungen und so weiter. Aber es gab gewisse Ausprägungen nicht so wie beim zweiten Gesetz. Und der entscheidende Punkt ist, wenn man mal auf die Kernpflichten einhergeht, was müssen denn die Unternehmen überhaupt machen? Ne? Also grundsätzlich betrifft bei NIS 2 das Thema, dass es auf jeden Fall eine existente, dauerhafte und wiederkehrende Risikoanalyse und ein kontinuierliches Risikomanagement geben muss. Also sprich, wir haben ja dein Beispiel jetzt mit dem Energieversorger. Wir können das mal einfach weiterverwenden. Wie haben die ihre Risiken analysiert? Und bei welchen Risiken gibt es welche Pläne, die ich einfach aus einer Schublade rausziehen kann, damit ich dann schnell handeln kann? Das muss es dann geben. Das muss auch dokumentiert sein und jederzeit nachweisbar sein.
Ja.
Zweiter Punkt. Ne? Zweiter Punkt, der drin ist. Es gibt nachvollziehbare Meldeprozesse für Sicherheitsvorfälle. Beispiel, jeder liest eine Zeitung, hackt bei Bookings, hackt bei diesem Energieversorger, es sind irgendwelche Kundendaten abgeflossen. Kann passieren, sollte nicht passieren, weiß jeder. Und jetzt ist die Frage, wie läuft denn jetzt der Meldeprozess? Wer muss wie in welcher Form informiert werden? Da ist ja nicht nur der Kunde von betroffen, da sind vielleicht Behörden von betroffen, öffentliche Institutionen, aber auch vielleicht, wenn es Unternehmensverbund ist, vielleicht der Mutterkonzern und so weiter. Und natürlich daraus resultierend, wenn man diesen Meldeprozess betrachtet, logischerweise auch Maßnahmen für das sogenannte BCM. BCM als Punkt nochmal heißt Business Continuity Management, ist ein schwieriges Wort, also dauerhafte Betriebsbereitschaft, dauerhaft arbeiten, 24/7 auf gut Deutsch. Ne?
Betrieb aufrechterhalten quasi, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen, oder?
Korrekterweise, ja, genau. Ja, und die Maßnahmen, die in dieses BCM eingezahlt werden, die müssen auch definiert operativ gesteuert sein und jederzeit eigentlich greifen. Das heißt, ich habe für alle Varianten, die kommen können, alle erdenklichen Maßnahmen, alle erdenklichen Risikovariationen, einen Plan B in meiner Schublade. Es sind jetzt keine obskuren Dinge, da kommen noch ein paar Punkte gleich dazu, keine obskuren Dinge, die ich jetzt so fragen würde. Also es ist eigentlich, man würde ja sagen, der gesunde Menschenverstand, ne? Wenn man so ein bisschen jetzt das titulieren würde. Aber es ist ja verpflichtend, gerade dass das Thema dokumentiert wird und gerade das ist in dem Rahmen natürlich verbindend alle Unternehmen, die unter diese Regularien fallen, auch wirklich haben müssen. Ne? Mhm.
Dieses Verpflichtende und dieses ist ganz oben aufgehängt, das ist eben so ein bisschen auch meine Wahrnehmung geworden. Dadurch ist einfach mehr Augenmerk auf Themen gegangen, die man wahrscheinlich davor schon hätte angehen sollen, aber in der Realität war es halt Thema so ein bisschen.
Übliche Szenerien, Jan, ne, die hat jeder von uns auch schon privat gehört. Ich bin doch so klein, ich werde doch eh nicht gehackt. Übliche Szenerien wie wir haben doch nur einen Exchange Server im Internet hängen. Da ist doch sonst gar nichts. Also quasi geringe Schnittmenge vielleicht mit digitalen Services oder andere Aussagen wie wir reagieren da drauf, wenn es dann erstmal losgeht. Ich glaube nicht daran, dass mir das passiert. Also diese ich würde jetzt fast sagen, falschen Einschätzungen, weil man gar nicht weiß, wie weit Digitalisierung in unserer Volkswirtschaft, aber auch betriebswirtschaftlich schon fortgeschritten sind, haben sicherlich auch bei der Gesetzgebung für dieses NIS-2-Gesetz dazu geführt, dass die Haftungsfragen vielfach ausgeweitet werden.
Jetzt, wenn du, ja, bitte.
Es gibt noch zwei Punkte. Lieferkettensicherheit. Also ich bin auch für Probleme und Risiken in der Lieferkette, muss ich mir Dinge noch überlegen, ne? Als Beispiel. Das ist ein wichtiger Punkt. Also es gibt noch mal ein Lieferketten-Sorgfaltsverpflichtungsgesetz. Überlege, ob das so heißt. Das Deutschen empfinden super, super, super Gesetzesnamen. Aber der Zuhörer wird wissen, was das ist. Das heißt, Lieferkettensicherheit ist ein Thema in dem NIS-2-Bereich. Das heißt, wenn ein Schaden durch einen Baustein zum Beispiel, wenn ich ein Produkt anbiete, in der Lieferkette vorliegt oder ein Hack, der vielleicht auch im Rahmen meiner Infrastruktur arbeitet, ein Drittanbieter oder vielleicht jemanden, den ich dabei habe, ist das auch ein Thema für eine S2, wohlgemerkt. Und dann natürlich der Klassiker Dokumentation und Reporting, also als Beispiel. Das ist also
was ja in diesem Cyber-Security-Umfeld immer relativ wichtig ist, dass ich eben die Dinge nicht nur ja irgendwie mache, sondern auf eine sehr strukturierte Art und Weise mache, was ja auch auf so Dingen wie 27001 oder so, ja, oder 62443 im Produktionsumfeld über die Normen ja klar reglementiert ist, wie ich damit umgehen muss.
Korrekt. Also alles fein. Also nichts, wo man jetzt sagen würde, ja, das ist ja jetzt total abgedreht, das haben die Unternehmen vorher nicht gemacht.
Ja. Aber viele haben es nicht gemacht. Aber da eine Frage noch, weil das haben wir noch nicht so ganz klar angesprochen, nur implizit, wer ist davon betroffen? Kannst du das nochmal klarstellen?
Es gibt sehr weitreichende Regularien. Also sprich, wenn wir jetzt als Beispiel die Betroffenheitsanalyse machen würden, muss jeder prüfen, in welchem Rahmen er natürlich davon betroffen wäre. Gibt es eine BSI-Seite auch. Es gibt Unternehmensgrößen, ne, die davon da betroffen wären. Größen in Anführungszeichen von Millionen Umsätzen. Ne? Also 50 Mitarbeiter ist so eine ordinäre Größe. Meine 50 Millionen, leg mich nicht ganz fest, Jan, 50 Millionen Jahresumsatz, ne? Und noch ein paar andere Kriterien. Das ist so ein Mix von bestimmten Bereichen, die alle, und deswegen sage ich das explizit so, alle prüfen sollten, alle, die jetzt zuhören, sagen, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal auf die BSI-Seite und prüfe dort meine Betroffenheit.
Ja.
Ne, dann gehe ich drauf und da ist ein Fragenkatalog mit sehr, sehr vielen Fragen dabei. Und da kann ich dir grundsätzlich, ich würde mal orientieren, so mal eine Stunde, die sagen eigentlich weniger, investieren und prüfen, ob ich in der Betroffenheit davon gesetzlich dabei wäre, weil ich muss ja gegenüber dem BSI dort eine Anmeldung als deutsches Unternehmen machen, weil es ja nationale Pflicht ist durch die Ausprägung des Gesetzes. Und dann kennt das BSI mich. Ich weiß, dass ich mich dann committed habe, dass ich diese Verantwortlichkeiten, diese Themen machen möchte, dass es dann funktioniert.
Und damit hast du auch schon eigentlich meine nächste Frage nämlich beantwortet, wenn ich jetzt hier zuhöre und so feststelle, so vielleicht sollte ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen, wie gehe ich das jetzt an? Du sagst im Prinzip, das ist die Antwort, ja, nämlich auf diese Betroffenheitsprüfung der NIS 2 beim BSI zu gehen und mal nachzugucken, bin ich denn in der Tat vielleicht nicht davon betroffen? Dann sollte ich mich ja trotzdem mit den Themen beschäftigen, also um Gottes Willen, ja, nur weil man irgendwie klein ist, kann man trotzdem zugrunde gehen an einem Cybersecurity-Vorfall, ja. Aber die Frage, ob man da eben gesetzlich betroffen ist, kann man relativ einfach über die BSI-Webseite klären.
Als einer der Faktoren, und der zweite ist, es gibt unabhängig von den NIS-2-Gesetzen, habe ich genügend Mitarbeiter, genügend Umsatz, auch immer die Variante in dem Gesetz, die sagt, wenn ich einen systemkritischen Einfluss habe, wie der Energiebetreiber, wie zum Beispiel ein Unternehmen, das eine Monopolstellung hat in bestimmten Bereichen, dann bin ich, deswegen ist dieser Maßnahmenkatalog mit den Betroffenheitsfaktoren so komplex, anders nochmal zu gewichten. Das heißt, jemand, der, wenn er gehackt wird, für viele zum Problem wird, ist auch von NIS2 betroffen.
Ja, folgender Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich würde einfach sagen, wir tun genau diesen Link für Sie in die Shownotes stellen, weil dann wird dieses Thema Prüfung, glaube ich, sehr real und dann können Sie da draufklicken und können da die kurze Zeit drauf verwenden und dann haben Sie da eine Antwort. Jetzt lass uns noch auf was Zweites schauen, was zumindest bei meinen Kunden, die ja häufig auch Produkte produzieren, für einige, ich sag mal, Aufregung aktuell sorgt. Das ist das Thema Cyber Resilience Act, also CRA. Das ist auch so, ja, eine der Neuerungen, die uns in, ja, 2026 irgendwie in Europa beschäftigt. Kannst du da auch eine ähnliche Einordnung geben? Was ist denn das?
Genau. Es ist ein Gesetz, was so nicht aktiv ist, was erst Anwendung findet ab Dezember in seiner Vollumfänglichkeit. Da gibt es noch Übergangsfristen für bestimmte andere Themen. Aber was beinhaltet das Gesetz? Es regelt letzten Endes oder verpflichtet Hersteller und Anbieter von digitalen Produkten gewisse Sicherheitsanforderungen über die gesamte Zeit des Produktzyklus anzubieten. Also Beispiel, ich mache jetzt mal, jeder hat ein Handy, jeder hat ein Smartphone, jeder hat auch ein Notebook, jeder hat entsprechende digitale Produkte, vielleicht für eine Kamera an der Haustür, eine Klingel und so weiter. Das heißt, der Gesetzgeber verpflichtet für diesen Zeitraum, wo Produkte auf dem Markt sind, gibt gewisse Übergangsfristen, gewisse Zeiträume, die einzuhalten sind, quasi Sicherheitsupdates, Sicherheitsprozesse, die gesamte Prüfvariante anzubieten. Das heißt, es gibt so ein paar Grundsätze beim CRA. Die heißt Security by Design. Ist der erste Grundsatz, den es gibt. Haben alle schon mal irgendwo gehört. Das heißt, ich entwerfe und bringe nur Produkte auf den Markt, die sicher sind. Mhm. Hört sich sehr trivial an. Und jeder weiß, wenn man jetzt diese Stories hört, ne, in einem Auto sitzt.
Ne, ganz so einfach ist das nicht, gell?
Nein. Sehr komplexe Produkte. Ne? Ein Produkt, das ist auch nicht ein Unternehmen. Ein Produkt können zig Unternehmen sein. Wie wird Sicherheit zwischen diesen ganzen dann entsprechend gewährleistet? Also gibt es eine sehr komplexe Produktdesign-Frage und auch eine Haftungsfrage dabei. Und trotzdem ist das Paradigma Security by Design erstmal. Mhm. Es gibt eine, beim CRA, eine Pflicht für Updates. Mhm. Würdest du sagen, dass das ungewöhnlich klingt?
Man sollte meinen, dass das ganz selbstverständlich ist, aber wenn ich so die Produkte, die ich gerade auch aus so Branchen wie Maschinenbau oder so kenne, dann ist es halt einfach technisch bisher nicht möglich gewesen, Updates zu machen.
Sehr schönes Beispiel übrigens, auch gerade, weil wir da ja B2B hätten. Wir haben ja B2B und B2C jetzt quasi in der Kombination immer dabei. Mhm. Das heißt, wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe jetzt hier Hersteller, die müssen auf jeden Fall, wie gesagt, Lebenszyklus, Produkt wird angeboten und so weiter, Sicherheitsupdates für ihre Produkte, primär digitale Produkte. Es gibt ja eine Kombination auch aus, wie im Auto, das ist ein Mix aus einem physischen Produkt und Software zum Beispiel, anbieten und bereitstellen. Und, das ist auch ein Punkt aus diesem Bereich für verpflichtende Updates und im Security by Design Ansatz, wenn Schwachstellen da sind, müssen die as soon as possible behoben werden. Ja. Hört sich auch einfach an.
Das sollte halt selbstverständlich sein, ist es aber halt wahrscheinlich auch nicht.
Nein, ist nicht selbstverständlich. Ja. Es ist grundsätzlich so, dass früher Schwachstellen auch verschwiegen wurden. Mhm. Das weiß man aufgrund von gewissen Audits, das weiß man auch von bestimmten, ja, ich sage jetzt mal schon fast investigativen Berichten, die am Markt rausgekommen sind. Das heißt, Schwachstellen wurden teilweise, Hersteller antworten dann gar nicht mehr, wenn eine Schwachstelle rausgebracht wurde. Bug-Bounty-Programme wurden eingestellt, weil die Hersteller kein Geld mehr bezahlen wollten für die Suche nach gewissen Schwachstellen und so weiter. Das muss sehr zeitnah behoben sein. Da gibt es gewisse Korridore für bestimmte Dinge, hängt auch von der Bewertung ab, wie wichtig das Unternehmen ist, damit das dann auch gelöst werden kann und das Produkt danach wieder sicher ist. Ne? Mhm. Entscheidender ist noch, Punkt 3, und das fällt vielen Unternehmen auf den Füßen, die Meldepflicht für Sicherheitslücken. Das heißt, wenn ich eine Schwachstelle habe, muss ich letztens Public Announcement machen. Sprich, ich muss das melden. Da gibt es gewisse Plattformen, europäische, amerikanische, wo die CVEs, ne? Quasi der Fehler als solches, die Risikobewertung, ne, bis Level, also bis Score von 10, dann rein müssen und die müssen auch nochmal separat an bestimmte EU-Entitäten gemeldet werden, damit man, wenn man diesen Sicherheitsvorfall dann hat, alle bewerten können, ob sie zum Beispiel Selbstmaßnahmen in der Lieferkette ergreifen müssen. Mhm. Ne, wenn ich ein Produkt einsetze und weiß, welche Schwachstellen es hat, kann ich ja anders bewerten, als wenn ich zu spät bekannt gebe, wenn ich es verheimliche und so weiter und so fort. Also das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt also, öffentliche Transparenz über Schwachstellen und Sicherheitslücken wird ein riesiges Thema sein und wird uns dann, wenn das Gesetz dann vollumfänglich greift, alltäglich in der Presse und so weiter, weil da auch bestimmt auch der ein oder andere Shitstorm drüber läuft, dann begegnen, bin ich ziemlich sicher.
Das heißt aber im Prinzip, wenn ich versuche, so auf so ein so NIS2 und CRA so ein bisschen auf so ein höheres Level sozusagen zu heben, das eine kommt von dem, die Unternehmen als Organisation und das Management dahin zu bringen, dass sie einfach das, was gesunder Menschenverstand ist, nämlich tun, nämlich sich verantwortlich zu verhalten rund um das Thema Cybersecurity, sich darum zu kümmern, dass sie im Unternehmen die entsprechenden Prozesse, Methoden, Tools haben, ja, um sicher zu sein. Das ist sozusagen die NIS2-Sicht und das gilt eben ab einer bestimmten Branche unter Berücksichtigung von gewissen Risikofaktoren. Und das CRA kommt aus sozusagen der anderen Sicht, nämlich über die Produktfrage rein und sagt, pass mal auf, es gibt jetzt all diese Produkte, die früher halt nicht digital waren und da war es einfach. Aber dadurch, dass inzwischen so wahnsinnig viele Produkte diese digitalen und vernetzten Komponenten haben, sozusagen müssen wir auch an der Stelle quasi Einfallstore systematisch schließen. Und das ist das, was CRA dann eigentlich probiert.
Ja, weil früher, du hast es perfekt gesagt, nochmal der Hinweis, früher digitale Produkte nicht unter die übliche Produkthaftung und Produktregelung gefallen sind. Das ist quasi ein Gesetz gewesen, das war sehr, sehr alt im EU-Bereich. Und jetzt sind digitale Produkte genauso wie physische Produkte irgendwelcher Art, ne, wenn ich übertreibe jetzt mal, die Mikrowelle muss genauso funktionieren, genauso sicher sein jetzt wie das High-End-Software-Produkt, dass das quasi vereinheitlicht worden ist. Und dafür gibt es Regeln, Gesetze und so weiter. Und ein anderer Punkt ist ja dann noch, weil es auch wichtig ist, durch die Gesetzgebung entstehen neue Haftungs- und Risikomöglichkeiten. Stell dir vor, du konntest vorher jemanden verklagen, weil die Mikrowelle explodiert ist.
Ja.
Na, das ging ja, ne, letzten Endes. So. Ja. Jetzt sagst du, ich möchte jemanden verklagen, weil das Softwareprodukt schlecht ist. Oder weil es einen Schaden verursacht hat. Weil, ich wiederhole das hier nochmal, die Schwachstellen nicht gemeldet worden sind, weil unter Vorsatz quasi diese Regel mit Security by Design gebrochen wurde. Dann hattest du vorab wahrscheinlich extrem schwierige Probleme, weil du musstest als Verbraucher, B2C, musstest du nachweisen, dass der Schaden da ist. Also der Kunde musste es nachweisen. Jetzt in diesem gesamten Tenor, den es hier gibt, es gibt noch ein anderes Gesetz, das nennt sich Produkthaftungspflichtgesetz, was auch von der EU bald rauskommt. Da werden noch dem Verbraucher noch weitreichendere Themen reingebracht, aber das zahlt auch auf den CRA ein. Dann hast du quasi, ich kann jetzt auch, wenn ein Software-Schaden dann da ist, Haftung geltend machen, und weil dort wird dann unterstellt, das war dann schon da, und ich kann ja dann sagen, ja, hast du den Fehler denn, der da drin war, jetzt gemeldet? Das kann ich ja nachvollziehen, ist ja öffentlich, ne? Und wie schnell wurde das dann entsprechend gefixt? Und was gibt es da vom Hersteller denn da für eine Kommunikation und so weiter? Das räumt B2B auch, aber auch B2C ganz neue Haftungs- und Risikobewertungen ein, wodurch er in das Handeln kommt. Wahrscheinlich eher die B2B-Seite als die B2C-Seite.
Cool. Also super spannend und danke für diesen Einblick in diese beiden Aspekte, die hoffentlich dazu führen, dass wir in einer etwas sicheren Welt werden oder aber andersrum gesprochen in einer Welt, in der die Angreifer stärker werden, vielleicht hinreichend geschützt sind. Kannst du ganz kurz 2-3 Worte noch sagen dazu, wie KI vielleicht auf beiden Seiten das Spiel aktuell auch ein bisschen verändert. Das ist jetzt ein bisschen weg von diesen beiden regulatorischen Eingriffen an der Stelle.
Ja sehr gerne.
Ich glaube, das ist durchaus was, wo wir auch noch kurz drauf schauen müssen, wenn wir uns mit Cybersicherheit in 2026 beschäftigen.
Ja, gar kein Problem. KI, ja, ich weiß ja, ne, du bist da ja sehr heiß im Game unterwegs, deswegen danke, dass du mir die Frage stellst. Du wüsstest wahrscheinlich die Antwort fast selbst. Es ist grundsätzlich natürlich so, dass künstliche Intelligenzprozesse, wenn man sich den NIS2-Bereich zum Beispiel anguckt, bei der IT-Sicherheit-Frage, natürlich den Angreifern unglaublich viele Möglichkeiten bietet, schnell und günstig anzugreifen. Also seitdem die künstliche Intelligenz in der Softwareentwicklung, aber auch in anderen Bereichen eingesetzt ist, sind diese Preise, wie man Angriffe designen kann, wie die durchgeführt werden, gesunken. Das ist einfach so. Das kann man sehen. Es ist sehr einfach, das Ganze durchzuführen, etc. Auch CEO-Fraud, Analyse, Schreiben von echten Fake-Texten und so weiter. Jeder, das was so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn man weggeht vom Technischen, sind da möglich. Zweiter Aspekt ist, aber auch die Produkte, die natürlich auf der Verteidigungsseite eingesetzt werden, werden dadurch besser, wodurch natürlich letzten Endes eine Aufrüstung wie früher im Ersten und Zweiten Weltkrieg stattfindet letzten Endes, auf allen Ebenen, die wir uns nur so vorstellen können. Was auch die künstliche Intelligenz natürlich bei diesem Thema mit reinbringt, auch dort kombiniert mit dem EU AI Act, gilt es natürlich, wenn man das Ganze mit reinbringt, auch das Sicherheitsthema zu bedenken. Ja. Was passiert denn jetzt, wenn mir die künstliche Intelligenz sagt, dass ich übertreibe das jetzt extra, aus dem Fenster springe oder bestimmte Dinge tun soll? Ne? Wie ist denn da Haftungsregularien? Wie werden da Minderheiten nicht ausgeschlossen und so weiter? Das zahlt alles auf diesen ganzen Mix an Gesetzen, die wir da haben, ein und befeuert das Ganze und macht das Ganze sehr spannend, aber auch leider für die Anbieter von Produkten komplex.
Ja, du super. Danke für diesen kurzen Ausflug. Ich glaube, wir könnten noch eine ganze Folge nur über das Thema KI und Sicherheit machen, aber das wird jetzt zu lang.
Deswegen lass mich gerne nochmal einladen.
Ja, irgendwann. Genau. Müssen wir uns vertagen, ja, für heute. Vielleicht, wenn du nochmal ein Revue passieren lässt, wir sind so ein bisschen eingestiegen, 26, was ist anders in Sachen Ausgangslage, Bedrohungslage und haben dann auf NIST 2 und CRA geschaut. Was sind so für dich die Dinge, wenn du unsere Hörerinnen und Hörer denkst, die ja in den Unternehmen überwiegend sitzen. Was kann man sich merken? Was kann man heute mitnehmen? Das sind so zwei, drei Sachen, die man sich merken sollte.
Also wirklich die Verantwortung zu übernehmen und dann den gesunden Menschenverstand mit diesen, die sind ja dokumentiert und auch festgelegt, Maßnahmen endlich durchzusetzen, egal ob das die NIST-2-Variante ist, ne, wo es dann um systemrelevante, kritische Geschichten geht auf Unternehmensseite oder beim CIA, um zukünftig sichere Produkte gibt. Macht das so, dass es ordentlich ist, ne? Ordentliche Produkte bauen, ordentliche Dinge tun. Und wenn ihr irgendetwas seht, habt keine Angst, sprecht mit euren Kollegen, mit euren Mitmenschen darüber. Auch als B2C, wenn ihr Fehler seht, wird das auch ein Thema sein, meldet diese Fehler. Das hat jetzt dann mittelfristig Auswirkungen auf alle, weil man dann die Sicherheit letzten Endes auch erhöhen kann.
Ja, ich finde dieses auch redet mit euren Partnern einen sehr guten Gedanken. Hast du zum Abschluss noch für unsere Hörerinnen und Hörer eine Empfehlung für ein Buch oder einen Podcast?
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja schon anklingen lassen. Am liebsten würde ich natürlich meinen eigenen Podcast empfehlen. Du hast es aber schon angekündigt.
Ja, deswegen aber den solltest du empfehlen, den verlinken wir natürlich auch. Also
das ist sehr lieb von dir, danke. Ja. Es gibt ein Buch, der Titel ist immer ein bisschen böse. Aber vielleicht einfach nochmal reingehen. IT-Sicherheit for Dummies, das kennt jeder, ne? So der Klassiker, den es gibt schon, die gelben Bücher schon seit, ich weiß gar nicht, 30 Jahren, 40 Jahren schon fast die Bücher am Markt. Einfach mal reingehen, einfach mal diese Grundlagen, das Grundverständnis mitnehmen, wie wir Sicherheit einfach anwenden können. Ne? Wir reden ja auch, oder vielleicht hören auch Menschen, die gar nicht so aus dem Tech-Bereich kommen, das Ganze. Lest mal rein, schaut euch das an. Das müsste vom Rainer Gehrling sein. Ich glaube, der hat auch zwei, drei andere Bücher geschrieben. Einfach reingucken und sich mal ein bisschen inspirieren lassen. Und vielleicht, wenn man das hat, auch ein paar Themen mitnehmen. Ne?
Cool. Also, wir verlinken das.
Und der Podcast, den Alternativen, den ich dir empfehlen kann, aber auch den Zuhörern, das wäre Unfuck Your Data. Das habe ich, glaube ich, im ersten Podcast auch schon gemacht. Ich bleibe dabei. Das ist vom Christian Krug. Ein Podcast, der geht um Daten, Datenmanagement, wie Daten eigentlich uns alle durchdringen und einfach mal reinhören, ist ein super cooler Typ und hat schon so manchen Gast dabei gehabt.
Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie kriegen diesmal eine volle Ladung, Sie kriegen eine BSI-Empfehlung, Sie kriegen den Let's Talk About Tech Baby mit Alexander, das Buch und den Unfuck Your Data zum zweiten Mal schon, das ist, glaube ich, auch ein Qualitätsmerkmal an der Stelle. Mir bleibt jetzt nur zu sagen, vielen Dank für die Einblicke, für ich glaube, einen sehr lehrreichen Einblick in Themen, die vielleicht für den einen oder anderen neu waren. Und ich sag danke für den zweiten Besuch und freue mich schon auf in absehbarer Zeit einen dritten, glaube ich.
Ja, danke auch und ich wünsche ganz viel Erfolg. Bitte abonnieren und so weiter für den Jan, weil es ist super Podcast. Bitte.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.